A crisp white shirt and a tailored suit, the finest wine and a silver flute. The penguin glides through the dining hall while the fox is waiting for the shadows to fall. Oh,
etiquette, lobster, truffle in the air,
a whisper of murder,
a deadly affair.
Welcome to the table, let the game begin. Pour another glass, let the mystery spin. With a clever mind and an iron will, they chase the ghost on the foggy hill. Through the secret codes and the kitchen door, they serve the truth and nothing more.
Oh, etiquette, lobster, truffle in the air,
a whisper of murder,
a deadly affair.
Welcome to the table, let the game begin. Pour another glass, let the mystery spin.
Kapitel 3 – Das Briefing im Halbdunkel. Die Stühle standen umgedreht auf den Tischen des L'Empire de la Table, wie eine hölzerne Armee im Urlaub. Es war 3 Uhr morgens. Plymouth schlief den unruhigen Schlaf einer Hafenstadt, während Archibald Featherstone allein an der Bar seines geschlossenen Etablissements stand. Im schwachen Schein einer einzelnen Designerlampe polierte er mit einer Monotonie, die an Meditation grenzte, ein Riedelglas nach dem anderen. Eigentlich hatte er vorgehabt, sich in den kommenden Wochen ausschließlich der Rekonstruktion seiner Weinkarte zu widmen. Doch das Leben hielt sich selten an Menüfolgen. Das schrille Klingeln des Festnetztelefons hinter der Bar durchschnitt die Stille wie ein unscharfes Filetiermesser. Archibald hielt mitten in der Bewegung inne. Niemand rief um diese Zeit auf dem Festnetz an. Es sei denn, das Vaterland hatte akutes Sodbrennen. Er nahm den Hörer ab. L'Empire de la Table. Featherstone am Apparat. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass unsere Küche derzeit... Archibald, mein lieber Freund, ertönte die Stimme von Sir Edward Harrington. Und selbst durch die analoge Leitung meinte Archibald das Rascheln von feinstem Tweed und das diskrete Aroma von Pfeifentabak zu vernehmen. Ersparen Sie mir die gastronomischen Details. Wie steht es um Ihren Weinkeller? Archibald spürte, wie sich seine Nackenhaare aufstellten. Seine Fliege, obwohl er allein im Dunkeln war, saß absolut gerade. Der Keller hält seine Temperatur bei exakt 12,8 Grad, Sir Edward. Warum habe ich das Gefühl, dass Sie mir gerade eine Flasche Essig in den Bestand schmuggeln wollen? Weil die Realität leider selten ein Grand Cru ist, seufzte Harrington. Es gibt eine Unregelmäßigkeit im Norden. Edinburgh. Ein Vorfall bei einer Wasserverkostung. Hochrangige Gäste, mindestens ein Todesfall, das Ministerium hyperventiliert. Und das Schlimmste daran, die sozialen Medien explodieren vor russischen Desinformationen, noch bevor die Toxikologen überhaupt wissen, was im Glas war. Die Handschrift Archibald. Sie dürfte ihnen schmerzhaft bekannt vorkommen. Archibald schloss die Augen. Der Schatten vom Millbay Pier war kaum verblasst, da warf er bereits neue Konturen. »Wasser?« fragte er leise, und in seiner Stimme schwang das tiefe Unbehagen eines Mannes mit, für den reines Wasser die wichtigste Basis jeder exzellenten Brühe war. »Man sorgt sich im Land um die Adulteration von Spitzenweinen, und dabei vergisst man das Fundament. Wer das Wasser kontrolliert, kontrolliert den Gast.« »Exakt«, erwiderte Harrington ernst. Diesmal ist es kein Premierminister am Desserttisch, Archibald. Diesmal sind es Unschuldige an ihren eigenen Wasserhähnen. Der Innenminister will keine offizielle ME-5-Operation. Die Panik wäre verheerender als das Toxin selbst. Ich brauche Sie. Und Ihre beiden ungewöhnlichen Freunde. Inoffiziell. Archibald strich über das frisch polierte Kristall. Nur unter einer Bedingung, Sir Edward. Diesmal spielen wir von Anfang an mit offenen Karten. Ich möchte nicht wieder erst beim Hauptgang erfahren, wer den Koch bezahlt. Sie haben mein britisches Ehrenwort, sagte Harrington. Ich bin in einer Stunde bei Ihnen. Knapp 60 Minuten später war die Tafelrunde im leeren Saal des Lompier komplett. Archibald hatte den runden Tisch in der Mitte des Raumes gewählt. Keine Tischdecke, kein Silber. Nur 4 schlichte Gläser, gefüllt mit eiskaltem, gefiltertem Wasser. Eine bewusste visuelle Askese. Der Ernst der Lage verbot den Islay Whisky. Charlie the Fox war als erster eingetroffen, verfluchte den frühen Morgennebel und warf eine fettige Papiertüte mit kalten Fisch und Chips auf den Tisch. Die Polizei von Plymouth ruft mich seit dem Milbay-Fall 3-mal täglich an, weil irgendwo ein Fahrrad gestohlen wurde, brummte er und zog seine weinfarbene Weste glatt. Und jetzt reißt du mich wegen einer schottischen Unpässlichkeit aus dem Bett, Archie. Penelope war ihm dicht auf den Fersen gefolgt. Sie trug neongrüne Sneakers und balancierte ihren Laptop auf dem Unterarm, während sie sich mit der freien Hand gähnend durch die wilden Locken fuhr. Mein Digital-Detox hat genau 4 Tage gedauert, beschwerte sie sich, flätzte sich auf einen der samtenen Stühle und klappte den Rechner auf. Wenn das hier nicht mindestens die Stufe einer globalen Cyberkrise hat, Onkel Archie, hacke ich deinen privaten Kühlschrank und stelle die Temperatur auf kuschelige 20 Grad. Zuletzt erschien Sir Edward Harrington. Er schritt durch die Eingangstür, die Melone perfekt auf dem Kopf, den Regenschirm wie ein Zepter unter dem Arm. Doch beim Versuch, die Stufe zum erhöhten Speisesaal zu nehmen, verfing sich die Spitze seines Schirms im kunstvollen Gusseisen des Geländers. Harrington ruderte wild mit den Armen, die Melone rutschte ihm bis über die Augenbrauen und er steuerte geradewegs auf eine Pyramide aus wertvollen Champagnerkübeln zu. Mit der Reaktionsschnelligkeit eines alternden Panthers glitt Archibald herbei, fing den Strategen am Ellbogen ab und stabilisierte ihn mit einer unauffälligen Bewegung, während er den Schirm elegant aus dem Gitter befreite. Huch! Verzeihung! Die Gravitation in Devon ist heute von bemerkenswerter Instabilität, murmelte Harrington, rückte die Melone gerade und setzte sich an den Tisch, als sei nichts geschehen. Also, Sir, begann Charlie und schob ein Stück kalten Fisch in den Mund. Was ist diesmal? Ein Premier, der sich am Pudding verschluckt? Nein, Charlie, sagte Harrington, und seine Stimme verlor jede Tollpatschigkeit. Diesmal verschlucken sich Unschuldige am Leitungswasser. Gestern Abend im The Thistle und Thistle in Edinburgh, ein schickes Restaurant, das sich unter anderem auf Wasserverkostungen spezialisiert hat. Ein Toter, der persönliche Berater von Lady Fiona Campbell aus dem schottischen Innenministerium. Dutzende Verletzte. Es war ein gezielter Anschlag auf den Versorgungsstrang der Newtown. Penelopes Finger begannen sofort über die Tastatur zu fliegen. Wo genau liegt die Einspeisung? Haben die Labore das Toxin isoliert? Gibt es SCADA-Logs von den Pumpstationen? Die Labore tappen im Dunkeln, antwortete Harrington. Es ist eine synthetische, extrem stabile Verbindung. Und die Desinformation im Netz läuft bereits auf Hochtouren. Ein pro-russischer Kanal behauptet, wir hätten das Wasser selbst vergiftet, um Regimegegner zu liquidieren. Wenn diese Geschichte die Boulevardpresse erreicht, bricht im Land eine nationale Panik aus. Die Menschen werden keinem Wasserhahn mehr trauen. Und die Spur? Fragte Archibald, während er das Wasserglas vor sich fixierte. Die offizielle Wartungsfirma der Aufbereitungsanlage wurde vor kurzem von einem zypriotischen Konsortium geschluckt, das Verbindungen zu russischen Oligarchen und irakischen Geschäftsleuten hält, erklärte Harrington. Es ist die perfekte falsche Fährte, um uns in einen geopolitischen Konflikt zu treiben. Genau das, was die wahren Drahtzieher wollen. Ein schweres Schweigen legte sich über den Tisch. Der innere Konflikt stand den vier Freunden ins Gesicht geschrieben. Ich habe diesem Haus, meinen Gästen und meiner Küche versprochen, nie wieder in diese Abgründe zu blicken, sagte Archibald leise. Und für einen Moment sah man dem Maitre seine über 50 Lebensjahre deutlich an. Er blickte auf seine makellosen Hände. Mein Platz ist hier. Dann sah er Harrington an und seine Augen wurden hart wie Diamantsorbet. Aber wenn Wasser zur Waffe wird, dann trifft es nicht nur die Politiker im Parlament, es trifft den einfachen Gast, den unschuldigen Genießer. Kann ich guten Gewissens einen weißen Trüffel servieren, wenn ich weiß, dass im Norden das Element des Lebens vergiftet wird? Nein, das bricht jede Etikette der Menschlichkeit. Ich bin dabei, brummte Charlie und schlug auf den Tisch. Ich wollte zwar meine Belohnung in eine feine, ruhige Detektei stecken, aber wenn jemand die Brunnen des Landes vergiftet, ist das schlimmer als jeder Bankraub. Wenn wir es nicht tun, überlassen wir das Feld den Bürokraten aus Whitehall. Und die bewegen sich bekanntlich mit der Geschwindigkeit einer Weinbergschnecke im Gegenwind. Penelope grinste, obwohl ihre Augen müde waren. Ein Angriff auf eine kritische Infrastruktur, getarnt als Routinewartung, plus eine perfekt getimte Social-Media-Kampagne. Das ist ein algorithmisches Kunstwerk. Das kann ich nicht den Amateuren vom schottischen Heimatschutz überlassen, aber diesmal nur zu meinen Bedingungen, Sir Edward. Ich will mein eigenes, autarkes Rechenzentrum vor Ort. Eigene Datenbackups, eigene Sensoren und verschlüsselte Kommunikationskanäle, die kein MI5-Server der Welt mitschneiden kann. Harrington neigte den Kopf. Genehmigt, Miss Penelope. Sie reisen als inoffizielle Taskforce. Codename Operation Distilled. Und wie sieht unsere Legende aus? Fragte Charlie. Wir können schlecht als Plymouth-Rettungsbrigade in den schottischen Wasserwerken aufkreuzen. Archibald lächelte und das vertraute feine Blitzen kehrte in seine Augen zurück. Er strich sich über das Revers seines Fracks. Die Gastronomie, Charlie, öffnet Türen, die dem Geheimdienst verschlossen bleiben. Ein befreundetes Etablissement in Edinburgh, das The Royal Miles Grand, sucht seit Wochen händeringend nach einem Gastmaitre für ein exklusives Bankett der schottischen Lordschaften. Ich werde dieses Mandat annehmen. Ich werde die Küchen, die Bars und vor allem die Rohrkeller der Stadt inspizieren. Wo Wein fließt, fließt auch Wasser. Und ich, ergänzte Charlie, werde dich als dein neuer persönlicher Sicherheitsberater begleiten. Offiziell überprüfe ich die Logistikketten des Restaurants auf Diebstahlschutz. Inoffiziell werde ich meine alten Kontakte bei der schottischen Polizei aktivieren und mir die Aufbereitungsanlage Glencorse ansehen. Ich habe mich bereits als externe IT-Spezialistin für die Modernisierung der Reservierungssoftware des Restaurants eingekauft, tippte Penelope, ohne den Blick vom Bildschirm zu nehmen. Das gibt mir Zugriff auf das lokale Ladennetzwerk. Und wenn ich mich geschickt anstelle, auf die Server von Scottish Water, die im selben Stadtbezirk laufen. Archibald erhob sich. Er nahm sein Wasserglas und hob es in die Mitte des Tisches. Charlie, Penelope und schließlich auch Sir Edward, der dabei fast seinen Schirm vom Schoß verlor, folgten seinem Beispiel. Diesmal, sagte Archibald Featherstone, mit der feierlichen Würde eines Oberkellners vor dem wichtigsten Service seines Lebens, trinken wir auf die Unschuldigen und darauf, dass kein Glas mehr zur Waffe wird. Sie nahmen gleichzeitig einen Schluck. Das Wasser war kalt, rein und absolut geschmacklos. Doch in ihren Mündern hinterließ es bereits den bitteren Nachgeschmack von Gefahr. Draußen peitschte plötzlich ein heftiger Regen schwer gegen die Panoramafenster des Lompier. Doch irgendwo im hohen Norden, zwischen den nebligen Highlands und dem Firth of Forth, hatte das Spiel um das Wasser der Nation längst begonnen. Der nächste Gang ihres Menüs würde in Edinburgh serviert werden. Kapitel 4. 3 Sterne, schottischer Regen und das Parkett der Royal Mile Edinburgh empfing die Taskforce mit jener unbarmherzigen, nasskalten Melancholie, die nur der schottische Osten im Sortiment hat. Der graue Basalt der Royal Mile glänzte im fahlen Nachmittagslicht wie frisch poliertes Besteck aus minderwertigem Chrom. Um im Epizentrum der Krise nicht das geringste Aufsehen zu erregen, hatte Sir Edward das bewährte Prinzip der mimetischen Anpassung gewählt. Sehr zum Leidwesen von Archibalds ästhetischem Empfinden. Statt im prunkvollen Balmoral stieg das Quartett im The Tartan Arms ab, einem dezent in die Jahre gekommenen 3-Sterne-Etablissement in einer Seitengasse der Old Town. Archibald stand im spärlich beleuchteten Flur von Zimmer 104 und fixierte den Teppichboden mit dem Blick eines Mannes, der soeben eine Fliege in seiner Consommé entdeckt hat. Polyacrylat-Mischgewebe, stellte er mit leiser, fast tragischer Stimme fest. Und die Symmetrie des Schottenkarrows auf diesem Läufer verfehlt die Parallele zur Wand um mindestens 3 Zentimeter. Charlie, wie soll sich ein geschulter Verstand in einem Ambiente konzentrieren, das handwerklich derart unpräzise abgeschmeckt ist? Hör auf zu jammern, Pinguin, brummte Charlie, während er seinen abgewetzten Koffer aufs Bett warf, das prompt mit einem metallischen Quietschen nachgab. 3 Sterne bedeuten, niemand stellt Fragen. Wenn wir im Balmoral mit Aktenkoffern und Antennenanlagen aufkreuzen, weiß die halbe russische Botschaft noch vor dem Nachmittagstee, dass der MIM in 5 im Haus ist. Hier drin riecht es nach Frittierfett und nasser Wolle. Das ist die beste Tarnung der Welt. Im Hintergrund liefen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Penelope hatte innerhalb von 10 Minuten die spartanische Kommode des Zimmers in eine fliegende Einsatzzentrale verwandelt. 3 Laptops surrten um die Wette und ein Bündel neongrüner Glasfaserkabel wand sich wie kybernetischer Efeu um den klobigen Holzrahmen eines Bildes, das Maria Stewart beim Gebet zeigte. »Ich habe mich ins Subnetz der New Town eingewählt«, tippte Penelope, ohne die Augen vom Bildschirm zu nehmen. Sie war bereits wieder barfuß, ihre bunten Sneakers lagen verstreut in der Ecke. Sir Edward und ich halten die Stellung. Ich überwache die SCADA-Datenflüsse von Scottish Water im Hintergrund. Sobald sich an den Ventilen der Aufbereitungsanlage digital etwas bewegt, funkt mein Algorithmus dazwischen. Sir Edward, tun Sie mir einen Gefallen und rühren Sie nichts an. Ein schepperndes Geräusch aus dem angrenzenden Badezimmer war die prompte Antwort. Sir Edward Harrington hatte versucht, seinen nassen Trenchcoat an die Halterung des Duschvorhangs zu hängen. Die dünne Stange hatte der Last der britischen Bürokratie nicht standgehalten und war mitsamt der Plastikringe auf die gusseiserne Badewanne gekracht. Huch! Verzeihung, die schottische Sanitärarchitektur neigt zu einer gewissen Instabilität, tönte Harringtons Stimme aus dem Fliesenspiegel, während er versuchte, seine Melone zu richten, die im Getümmel Schaden genommen hatte. Er trat in den Raum, den Regenschirm wie ein defensives Schutzschild vor sich hertragend. Aber die Logistik steht, meine Herren. Sie sind im The Royal Mile Scran angemeldet. Man erwartet Sie zum Vorstellungsgespräch. 20 Minuten später standen Archibald und Charlie vor dem schweren Eichentor des The Royal Mile Scran. Das Restaurant war eine Institution in Edinburgh, rustikal aber von gehobenem Anspruch, bekannt für seine Wildgerichte. Und die Tatsache, dass sich hier nach den Parlamentssitzungen die schottischen Lordschaften die Klinke in die Hand gaben. Nach dem Vorfall im konkurrierenden Thistle und Thistle herrschte hier nervöse Goldgräberstimmung. Archibald glättete das Revers seines Sackos. Er trug für diesen Anlass nicht seinen klassischen Abendfrack, sondern einen dezenten, anthrazitfarbenen Dreiteiler. Das Äquivalent eines unauffälligen, aber hocheleganten Tarnanzugs für die gehobene Gastronomie. Charlie neben ihm wirkte in seiner wetterfesten Tweedjacke und mit dem Klemmbrett unter dem Arm wie die fleischgewordene administrative Gründlichkeit. Der Inhaber, Mr. Angus McLean, ein Mann mit einem Gesicht wie ein Stück wettergegerbtes Highland-Rindfleisch und Augen von der Schärfe eines schottischen Whiskys, empfing sie im leeren Gastraum. Die Tische waren bereits für das abendliche Bankett eingedeckt. »Mr. Featherstone«, sagte McLean mit rollendem R und drückte Archibalds Hand mit der Kraft eines Schraubstocks. Ihr Ruf eilt ihnen voraus. Ein Mann aus Plymouth, der das L'Empire führt. Warum zieht es sie in unseren herben Norden? Die Suche nach neuen Herausforderungen, Mr. McLean, erwiderte Archibald mit einer Stimme, die so geschmeidig war wie eine perfekt einreduzierte Juice. Sein Blick wanderte bereits mikroskopisch über den Tisch zu seiner Linken. Ein exzellenter Service kennt keine geografischen Grenzen. Ich hörte von ihrem Bankett für die schottischen Lordschaften. Ein solches Menü verlangt nach einer Dramaturgie, die keinen Raum für Fehler lässt. Die Platzierung der Fischmesser hier drüben ist übrigens um 2 Millimeter nach links verschoben. Die Achse zum Brotteller leidet darunter beträchtlich. McLean zog eine Augenbraue hoch, doch ein anerkennendes Blitzen trat in seine Augen. Ein scharfes Auge. Das gefällt mir. Wir können uns nach dem Vorfall im Thistle keine Fehler erlauben. Die High Society ist nervös. Das bringt mich zu ihrem Begleiter. Charlie trat vor, tippte mit dem Kugelschreiber auf sein Klemmbrett und setzte seine beste mürrische Chief-Inspector-Miene auf. Charlie Higgins, Sicherheitsconsulting, log er ohne mit der Wimper zu zucken. Mr. Featherstone arbeitet nur unter der Bedingung, dass die logistische Kette des Services absolut Diebstahl und Sabotage gesichert ist. Wo Spitzenweine und hochrangige Gäste aufeinandertreffen, da schleicht auch das Gesindel herum. Ich werde eine vollständige Risikoanalyse Ihres Hauses durchführen. Wareneingang, Personaleingänge, Kellerstrukturen, Kühlräume, insbesondere die Leitungswege. McLean nickte langsam. Verständlich. Die Zeiten sind unruhig. Ein Sabotagefall wie drüben bei der Wasserverkostung würde das Scran ruinieren. Wenn Sie die Sicherheit optimieren wollen, Mr. Higgins, haben Sie freie Hand. Die Schlüssel für die rückwärtigen Bereiche liegen im Büro. Er wandte sich wieder an Archibald. Nun, Mr. Featherstone, der Posten des Gastmaitres für das Bankett ist der Ihre. Zeigen Sie meinem Personal, wie man in Plymouth die Tafel regiert. Mit Vergnügen, Mr. McLean, sagte Archibald und verbeugte sich im exakten Winkel von 12,5 Grad. Als der Inhaber sich umwandte, um die Verträge zu holen, trafen sich die Blicke von Archibald und Charlie. Die erste Hürde war genommen. Sie hatten die Schürze angelegt und die Dienstmarke parat. Das Parkett der Royal Mile gehörte ihnen und die Jagd nach dem Toxin im schottischen Wasser konnte beginnen. Werter Gast, der erste Gang in der schottischen Metropole ist serviert und die Verträge sind mit falscher Tinte unterzeichnet. Damit schließt sich der Vorhang für die Kapitel 3 und 4 unseres schottischen Abenteuers. Haben Sie recht herzlichen Dank für Ihr geschätztes Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit auf dieser geheimen Mission. Doch die Küche von The Royal Milescran schläft nie. Und das Spiel um das Wasser der Nation fängt gerade erst an, richtig heiß zu laufen. In der nächsten Ausgabe erwarten Sie die Kapitel 5 und 6. Und ich verspreche Ihnen ein wahres Wechselbad der Gefühle. Begleiten Sie Archibald dabei, wie er den mürrischen Inhaber Angus McLean einweiht und ein absolut spektakuläres schottisches Dreigangmenü für die feine Gesellschaft dirigiert. Doch während im Saal noch der edle Tokaja fließt, zieht sich im Souterrain die Schlinge bereits unbarmherzig zu. Penelope schlägt digital Alarm. Die Saboteure pumpen wieder. Schafft es unser ungleiches Kleeblatt, den großflächigen Anschlag auf die Old Town in einer nächtlichen Aktion im Rohrkeller diskret zu unterbinden, ohne dass ihre mühsam aufgebaute Tarnung auffällt? Machen Sie sich bereit für die perfekte Mischung aus Hochgenuss und nervenzerreißender Sabotage. Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Spaß bei den nächsten Kapiteln. Bleiben Sie hungrig. Der nächste Gang wird eiskalt serviert.